Guten Morgen, schön euch zu sehen. Wenn ihr gleich oder später eine Erinnerung an diesen Gottesdienst und an die Inhalte dieses Gottesdienstes haben möchtet, Anna, eine unserer Kreativen, wird diese Predigt jetzt mitzeichnen, ein Live-Recording malen und wir werden dann diese Bilder veröffentlichen oder dieses Bild oder ihr könnt das nachher abfotografieren oder so. Vor fast genau 10 Jahren fand in Norwegen dieses schlimme Attentat statt. Die, die schon älter als 25 sind, werden sich daran erinnern. Zuerst in der Innenstadt von Oslo und dann auf dieser Insel in dem Ferienlager. 77 Opfer. Vor einigen Wochen in Babelsberg im Oberlinhaus. 4 Opfer. In beiden Fällen und in vielen anderen Fällen treiben uns in solchen Situationen immer dieselben Fragen um. Was ist diesen Menschen in ihrer Vergangenheit passiert, in ihrer Biografie gewesen, was dazu geführt hat? Wie oder warum wird man zu so einer Tat fähig? Welche Umstände haben dazu geführt, dass aus Menschen Tätern werden? Was ist vorgefallen? Woher kommt diese Störung? Ich habe lange über diese Fragen nachgedacht in der letzten Woche und ich bin zu dem Schluss gekommen, egal zu welchen Antworten wir auf diese Fragen kommen, sie werden keine ausreichende Erklärung für das entstandene Leiden sein. Sie werden keinen Trost für die Opfer, für die Angehörigen der Opfer geben. Und diese Antworten werden auch keine Hoffnung beinhalten, die uns sagt, das waren halt Ausrutscher. Es gibt bei diesen Fragen kein, ach ja, klar, nee, das erklärt einiges und das macht total Sinn und jetzt verstehe ich das alles. Was bleibt, ist Achselzucken und Kopfschütteln und Leere und Unverständnis und Wut und Erklärungsnot. Als Kirche haben wir vor einigen Wochen angefangen, uns mit den ersten Seiten der Bibel zu beschäftigen. Und tatsächlich finden wir dort die Antworten auf diese und andere Fragen, die uns umtreiben. Warum passiert das? Wie kann das sein? Aber nicht nur das, dort finden wir auch Trost und Hoffnung. Was ist bisher passiert? Es beginnt auf den ersten Seiten der Bibel damit, dass Gott aus Chaos Ordnung macht. Aus dem Nichts schafft er unsere wunderbare Welt mit Menschen, Natur, Beziehungen, Gemeinschaft. Das war eine Zeit, in der es noch keinen Trost und noch keine Hoffnung gegeben hat, weil es keinen Trost und keine Hoffnung gebraucht hat, weil alles perfekt war. Aber recht bald machen die Menschen aus der perfekten Ordnung wieder Chaos. Das war völlig unnötig, aber nicht unmöglich, weil Gott Menschen als seine Ebenbilder, als seine Gegenüber geschaffen hat und diese Beziehungsebene ließ auch Platz für Entscheidungen. Und Adam und Eva entscheiden sich dafür, der Stimme der Skepsis mehr zu vertrauen als der Stimme des Vertrauten. Der Schlange mehr als Gott. Wenn man sich die Gesamtsituation von damals mal anschaut, soweit das möglich ist, es ist eine einzige, sogar, ich würde sagen, eher nebensächliche Frage, die in der Folge dazu führt, Gott und seine Maßstäbe komplett abzulehnen und die beiden entscheiden sich aktiv gegen Gott. Und diese Auflehnung gegen Gott führt zu zerbrochenen Beziehungen auf allen Ebenen, zwischen Menschen und Gott, zwischen Menschen und Menschen und auch zwischen Menschen und Natur. Und das ist bis heute immer noch so. Menschen sagen, klar, glaube ich an Gott, aber bei diesem Thema, da bin ich total anderer Meinung, das möchte ich nicht irgendwie so. Oder da weiß ich es besser. Und jeder von uns hat wahrscheinlich andere Themen, bei denen wir uns scheinbar oder vielleicht besser auskennen als Gott. Tim hat diesen Zustand letzte Woche als das neue Normal bezeichnet. Krankheiten, Erschöpfung, Konflikte, Kriege, Schmerzen, Diskussionen, Besserwisserei, all das sind Folgen dieser Auflehnung gegen Gott, die die Bibel als Sünde bezeichnet. Und wir alle sind davon betroffen. Alle. Ausnahmslos. Aktiv. Aber zum Glück äußert sich das nicht bei allen von uns so extrem, wie ich es in den ersten Beispielen geschildert habe. Der erste wichtige Gedanke heute ist, Sünde ist nicht das Falsche oder das Böse, das wir tun. Das ist eine Folge der Sünde, das sind Konsequenzen, sind Auswirkungen. Sünde bedeutet, etwas anderes, durchaus auch etwas Gutes, an die Stelle Gottes zu setzen. Es können durchaus auch gute Absichten Sünde sein, wenn sie für uns zum Maßstab werden und Gott und seine Absichten und seine Aussagen dadurch verdrängen. Wenn wir meinen, es besser zu wissen als Gott, ist das immer ein Rückschritt, weil Gott perfekt ist. Und deswegen ist die Lösung für das Problem der Sünde auch nicht ein verändertes Verhalten, sondern ein verändertes Herz. Und dieses durch Gott veränderte Herz wird dann auch unser Verhalten prägen und unser Verhalten verändern und dadurch wird sich dann auch diese Welt verändern. Das ist der Weg, den Gott gehen möchte. Durch die Sünde, die durch die ersten Menschen in diese vollkommene Welt gekommen ist, die ist seitdem nie wieder verschwunden. Immer noch laufen Menschen vor Gott weg und immer noch versuchen wir uns vor Gott zu verstecken. Vieles verstehen wir nicht und deswegen muss und möchte Gott uns durch sein Wort diese Zusammenhänge erklären. Und das ist der Grund, warum wir uns intensiv mit der Bibel und ihren Aussagen beschäftigen, weil Gott es dadurch machen möchte. Und deswegen heißt diese Predigtserie Gute Nachricht von Anfang an, vom ersten Moment an gute Nachrichten. Du kannst jetzt mal kurz überlegen, wie du mit Menschen umgehen würdest, die sich absichtlich dafür entschieden haben, sich dauerhaft und aktiv gegen dich und deine Person aufzulehnen. Wie reagierst du? Wie lange reicht deine Geduld? Lass uns mal anschauen, wie die Geschichte zwischen Gott und den ersten Menschen weitergegangen ist. Zur Erinnerung, wir sind auf Seite 3 von 1000. In der Bibel.
Ich lese den Predigttext für die heutige Predigt aus dem Wort Gottes aus 1. Mose 3, die Kapitel 3, Vers 20 bis Kapitel 4, Vers 2. Da gab Adam seiner Frau den Namen Eva, das heißt Leben, denn sie sollte die Mutter aller Menschen auf der ganzen Erde werden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Da sprach Gott, der Herr, der Mensch ist geworden wie einer von uns, er kennt sowohl das Gute als auch das Böse. Nicht, dass er jetzt etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst, dann würde er ja für immer leben. Deshalb schickte Gott, der Herr, Adam und seine Frau aus dem Garten Eden fort. Er gab Adam den Auftrag, den Erdboden zu bearbeiten, aus dem er gemacht war. Nachdem er sie aus dem Garten vertrieben hatte, stellte Gott, der Herr, Cherubim auf, die mit einem flammenden, blitzenden Schwert den Weg zum Baum des Lebens bewachen. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Und sie brachte Kain zur Welt und sagte, »Mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren.« Später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Abel wurde ein Schafhirte, Kain ein Bauer.
Gottes Geschichte mit dieser Welt hätte an dieser Stelle hier einfach zu Ende sein können. Wie viele von uns hätten an dieser Stelle gesagt, was tue ich mir hier eigentlich an? Was soll das eigentlich? Ich habe mir Probleme geschaffen, die ich ohne diese Menschen nicht hatte, also kann man hier wieder Schluss machen. Aber Gott wäre nicht Gott. Er hat uns Menschen viel zu lieb, um an dieser Stelle, in dieser Situation einfach die Geschichte so enden zu lassen. Und obwohl er wusste, dass wir Menschen dauerhaft und er selbst auch extrem unter dieser Richtungsänderung der Menschen leiden würde, war und ist er bereit, diesen Weg weiter mit uns Menschen zu gehen. Er sieht nämlich schon den Ausweg und er sieht den Ausgang. Und deswegen hat er zu Adam und Eva gesagt, einer eurer Nachkommen wird der Schlange den Kopf zertreten und es wird ihm dabei richtig wehtun, aber das wird die Rettung für euch sein. Ihr müsst jetzt gehen, aber ich komme wieder, um euch zurückzuholen. Ich möchte gerne drei Dinge mit euch anschauen, an denen wir durch Gottes Handeln seinen Charakter erkennen. Mein Thema für heute: Konsequenzen der Gnade. Konsequenzen der Gnade. Erstens, Gott schenkt Leben. Zweitens, Gott schützt Leben. Und drittens, Gott opfert ein Leben. Gott schenkt Leben, Gott schützt Leben und Gott opfert ein Leben. Es ist interessant, obwohl die ersten Menschen hier gerade, obwohl ihnen gerade bewusst geworden ist, dass sie als Konsequenz ihrer Entscheidung gegen Gott sterben müssen, gibt Adam seiner Frau den Namen Eva. Leben heißt das. Warum? Ich glaube, er zeigt damit, dass er weiterhin auf Gottes Zusagen vertraut. Obwohl jetzt feststand, dass sie sterben müssen, sind sie ja nicht sofort tot umgefallen. Und so geht sein Blick in die Zukunft. Und sein Vertrauen wird belohnt. Die erste Familie entsteht. Zwei Söhne werden Adam und Eva geschenkt. Kain und Abel, nächste Woche mehr zu dieser Familie. Schaut mal, wie die beiden Jungs vorgestellt werden. Die letzten beiden Sätze mit Name und Beruf. Durch den Sündenfall ist unser Tun plötzlich wichtiger als unser Sein. Ich habe mich noch nie auf einer Party vorgestellt mit: Hallo, ich bin Steffen, ich bin ein geliebtes Geschöpf Gottes. Was mache ich? Ich bin Steffen, ich bin Krankenpfleger und Pastor und Leiter und möglichst viel irgendwie auftischen, was meine Identität ausmacht. Seit dem Bruch mit Gott versuchen wir, unsere Identität durch andere Dinge zu definieren, durch Beruf, durch Tun, durch Leistung, durch Intellekt, durch Gehalt. Wir verstehen uns nicht mehr in erster Linie als Geschöpfe Gottes, sondern als Arbeiter. Wir genießen nicht, sondern wir bringen Leistung. Und von Leistung sind wir erschöpft. Und dieser Text sagt uns, warum wir erschöpft sind. Es hat mit der Trennung von Gott zu tun. Über die Geburt und Evas Schmerzen wird nicht viel berichtet, aber als sie ihren Sohn Kain sieht, sagt sie, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren bzw. erworben, heißt das Wort hier im Hebräischen. Und viele Ausleger vermuten, dass Eva, als sie Kain sieht, schon denkt, das ist der versprochene Retter. Das ist der, der uns helfen wird, der diese Schlange zerstören wird. Aber darauf mussten die Menschen noch ein paar tausend Jahre warten. Gott schenkt Leben und er tut es immer noch. Das zweite, Gott schützt Leben. In Vers 22 sagt Gott, der Mensch ist geworden wie einer von uns, er kennt sowohl das Gute als auch das Böse, nicht, dass er etwa noch die Früchte vom Baum des Lebens pflückt und isst, dann würde er ja für immer leben. Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, mit den Warnungen des Robert-Koch-Instituts und unserer Politiker vor diesem hochansteckenden und sehr gefährlichen Coronavirus umzugehen. Die erste Möglichkeit, entweder wir glauben den Wissenschaftlern, den Politikern, ihren Aussagen, wir vertrauen ihnen, wir nehmen diese Warnungen ernst, wir verhalten uns dementsprechend, halten die Aha-Regeln ein, tragen Masken und schützen uns so weit wie es geht. Die zweite Möglichkeit, wie wir herausfinden können, ob dieses Coronavirus wirklich existiert, ist, wenn wir sagen, diese ganzen Infos interessieren mich nicht, ich ignoriere sie, ich infiziere mich und muss dann entsprechend mit den Konsequenzen leben. Ist auch ein Weg, wie man es herausfinden kann. Eventuell stirbt man dann daran. Diese beiden Optionen hatten Adam und Eva auch. Als die Schlange zu ihnen gesagt hat, wenn ihr von der Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Option 1, wir hören auf das, was Gott gesagt hat, wir vertrauen seinen Aussagen, nehmen die ernst und verhalten uns entsprechend. Oder Option 2, wir ignorieren die und müssen dann eben mit den Konsequenzen leben. Und die beiden entscheiden sich für Option 2 und merken recht schnell, dass die traumhafte Darstellung davon, wie Gott zu sein, dass die sich dann als Albtraum entpuppt, weil sie dafür einfach nicht gemacht waren. Völlig überfordert. Und aus einem Herzen voller Liebe trifft Gott dann eine sehr harte Entscheidung, um den beiden den ewigen Zustand der Trennung von Gott zu ersparen, nimmt Gott ihnen die Möglichkeit, auch noch vom Baum des Lebens zu essen. Und dazu entfernt er sie aus dem Garten Eden. Und zur Sicherheit stellt er Wachen auf, damit sie wirklich nicht zurückkommen können. So beschützt Gott seine geliebten Menschen davor, ewig unter der Knechtschaft von Schuld und von Sünde und von Scham und von Elend und von Krankheit leiden zu müssen. Dieser Rausschmiss ist nicht fies, sondern konsequent und ein wichtiger Teil von Gottes Rettungsaktion. Als wir 2009 nach Potsdam gezogen sind, war nach wenigen Wochen, gab es direkt vor unserem Haus ein Gasleck, was sich entzündet hat mit einer meterhohen Stichflamme. Ein riesiger Feuerwehreinsatz. In unserer Wohnung haben wir davon nichts gemerkt. Bis die Feuerwehrleute das komplette Haus inklusive der benachbarten Schule evakuiert haben. Wir mussten raus als Teil der Rettungsaktion, um noch Schlimmeres zu vermeiden. Haben wir hinterher die Feuerwehrleute verklagt, weil sie in unsere Privatatmosphäre eingedrungen sind? Nein, natürlich nicht. Wir haben uns bedankt, dass sie so konsequent waren, um noch schlimmeren Schaden zu verhindern. Und genau das ist es, was Gott hier macht. Er verhindert größeren Schaden und erteilt ihnen Adam und Eva einen Platzverweis. Und seit diesem Moment gibt es im Leben von allen Menschen diese ungestillte Sehnsucht nach dem Paradies. Wir wollen gerne dahin zurück und wir tun einiges dafür. Wir fliegen an die paradiesischsten Orte dieser Welt und suchen dort Erholung und Ruhe. Und dann kommt ein Virus und verhindert, dass wir reisen können. Wir sehnen uns nach dem perfekten Partner, damit wir das erfüllendste Sexleben haben wie im Paradies. Wir kämpfen auf allen Ebenen um Gleichberechtigung. Wir versuchen durch große Anstrengung unsere Umwelt zu retten, zurück zum Paradies. Wir stecken sämtliche Kraft und Liebe in die Kindererziehung und überschütten sie mit allem, was möglich ist. Wir wollen Freiheit um jeden Preis und unsere Gesellschaft glaubt, dass das, wovor wir am dringendsten Rettung brauchen, die Idee davon ist, dass wir Rettung brauchen. Merkt ihr, was hier passiert? Nichts gegen Urlaub, nichts gegen einen tollen Partner, nichts gegen ein erfüllendes Sexualleben, nichts gegen Gleichberechtigung und nichts gegen Umweltschutz und liebevolle Kindererziehung. Aber wenn diese Dinge wichtiger werden, so wichtig werden, dass sie den Platz Gottes einnehmen, werden sie niemals unsere tiefsten Bedürfnisse stillen. Die Sehnsucht nach diesen Dingen, die Sehnsucht nach dem Paradies ist eigentlich ein Echo in uns, das unser Bedürfnis nach Gott zeigt. Und Attentate und Morde und Krankheit und Verbrechen und Diskussionen erinnern uns daran, dass wir das Paradies verloren haben. Die Parkwächter, die hier abends abschließen und sagen, ihr müsst jetzt nach Hause gehen, erinnern uns daran, dass wir nicht mehr im Paradies leben. Und wenn du dir wünschst, dass das anders ist, dann rennst du bei Gott offene Türen ein. Er sagt, ich wünsche mir auch, dass das anders wird. Mit Tränen in den Augen hat Gott Adam und Eva weggeschickt. Und aus eigener Kraft können wir den Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott nicht mehr schaffen. Aber er hat einen Weg geschafft. Das ist der dritte Punkt. Schaut euch mal an, wie Gott für die beiden sorgt. Das dritte, Gott opfert ein Leben. Bevor sie gehen müssen, macht Gott ihnen noch Kleidung, damit sie sich nicht länger schämen müssen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfellen und zog sie ihnen an. Der gnädige Gott wird aktiv. Unmittelbar, nachdem die Menschen sich aktiv gegen ihn entschieden haben. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Gott im Kopf hast. Aber so ist Gott. Das ist sein Charakter. Das Thema Nacktheit und Angezogensein zieht sich irgendwie wie so ein roter Faden durch die ersten Kapitel der Bibel. Ursprünglich waren die Menschen nackt. Sie haben sich nicht geschämt, weil es nichts zu verstecken oder zu verheimlichen gab. Nachdem sie dann die Frucht gegessen haben, merken sie, dass sie nackt sind, sie schämen sich und sie kleiden sich mit Feigenblättern. Stell dir kurz vor, ein Raum voller Menschen, die alle angezogen sind und du bist der Einzige, der nackt diesen Raum betreten soll. Wie fühlt sich das an? Ist unangenehm, oder? Peinlich, unangemessen, schutzlos. Alle Fehler, Makel, Speckrollen, was auch immer, alles wird sichtbar für die anderen. Wir wollen so nicht gesehen werden. Und deshalb fangen wir an und nehmen uns Feigenblätter und basteln uns einen Schutz. Das kann Abnehmen sein, das kann Fitnessstudio sein, das kann Schminke sein, das können wechselnde Beziehungen sein, das kann Anerkennung durch Leistung sein, das kann Perfektionismus sein, das kann unser Auto, unser Motorrad, Bildung. All das dient in manchen Fällen dazu, unsere Makel zu verstecken. Aber es sind halt Feigenblätter. Und die sind nicht wirklich haltbar. Oder wir stellen andere bloß, um selbst besser dazustehen und von uns abzulenken. Und wir alle machen das auf irgendeine Art und Weise. Und dann kommt Gott und hat einen anderen Plan. Er sorgt für eine dauerhafte Lösung. Er macht Kleidung aus Fell. Allerdings mussten dafür Tiere getötet werden. Um Schuld, um Scham der Menschen zuzudecken, braucht es ein Opfer. Ein Tier musste dafür sterben. Und dieses Fell, beziehungsweise dieses Tier, das dafür sterben musste, weist auf ein größeres Opfer hin, das unsere Schuld komplett wegnimmt und so den Weg in die Gegenwart Gottes wieder frei macht. Der Weg zurück ins Paradies, in die Nähe Gottes und zurück in eine geklärte Beziehung mit ihm und miteinander geht nur unter dem Schwert, unter dem Gericht Gottes durch. Und das würde keiner von uns überleben. Um zum Baum des Lebens zurück zu können, in die ewige Gemeinschaft mit Gott kommen zu dürfen, braucht es ein Opfer, das für uns unter diesem Schwert durchgegangen ist. Und dafür ist Jesus am Baum des Todes, am Kreuz, gestorben. Und dadurch wurde er für uns zum Schlangenzertreter, zum Todbesieger, zum Hoffnungsbringer. Im Neuen Testament wird Jesus als neuer Adam bezeichnet. So wie durch einen Menschen die Schuld in die Welt gekommen ist, wurde sie auch durch einen Menschen wieder beseitigt. Und so kann durch ihn für uns wieder alles sehr gut werden, wie ursprünglich gedacht. Zu uns Menschen hat Gott gesagt, wenn ihr mir gehorsam seid, werdet ihr leben. Aber wir schaffen es nicht. Zu Jesus hat Gott gesagt, wenn du mir gehorsam bist, wirst du sterben. Aber dafür können die, die es nicht schaffen, leben. Versteht ihr? Die Lösung für die Probleme unserer Welt liegt nicht in uns und in unserem Verhalten. Das sind alles Feigenblätter. Die Lösung liegt darin, dass wir uns von Gott neu einkleiden lassen. Und so formt Gott aus diesen neu eingekleideten und veränderten Menschen eine Bewegung, eine veränderte Gemeinschaft, die sich um Kranke kümmert, die Freunde einlädt, die komische Menschen aufnimmt und Schwache stärkt und ermutigt. Und diese Bewegung nennt man Kirche. Und die trifft sich manchmal an tollen Orten. Das Wissen von einem rettenden, liebenden, initiativ werdenden Gott und seinem gnädigen Charakter verändert unser Herz und hilft uns, weise Entscheidungen zu treffen und aktiv zu werden. Erkennt ihr die gute Nachricht vom ersten Moment an? So ist Gott. Ich schließe mit einem Zitat von einem anglikanischen Bischof. Ihr findet das auch auf Seite 1 im Programmheft. Das Fundament steht. Der Garten ist angelegt. Die Melodie ist komponiert. Die Mächte und Gewalten, die uns in der Trennung von Gott sein ließen, sind überwunden. Unsere Aufgabe ist es nun, das Haus aufzubauen, den Garten zu pflegen und die Melodie auch zu spielen. Die Menschheit ist bis heute im Exil, ausgeschlossen aus dem Garten, ausgeschlossen aus dem Haus und mit Lärm bombardiert, anstatt mit Musik. Unsere Aufgabe besteht darin, in Wort und Tat zu verkündigen, dass das Exil vorbei ist. Taten zu tun, die von Heilung und Vergebung sprechen und mutig zu agieren in Gottes Welt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Unsere Aufgabe ist es, erkennbare Wege zu finden, die Dinge anders zu tun, Fahnen einzuschlagen in fremden Grund und Zeichen aufzustellen, dass es eine andere Art gibt, Mensch zu sein. Amen.